Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir beschäftigen uns dieses Mal ja wie immer im Rahmen einer vierteiligen Serie mit Vorfeldorganisationen, natürlich insbesondere mit sozialdemokratischen Vorfeldorganisationen, haben uns im ersten Teil mit den Aufgaben, mit dem Nutzen davon beschäftigt, im zweiten mit den eher unpolitischen Vorfeldorganisationen oder mit ein paar davon, sagen wir mal so, irgendwie, weil es gibt so viele und gab so viele, dass wir uns natürlich in einer kurzen Podcast-Serie nie und nimmer mit alle beschäftigen können, im dritten Teil mit den eher politischen Vorfeldorganisationen. Und sind eigentlich zur Schlussfolgerung gekommen, dass viele davon oder eigentlich die meisten unserer Vorfeldorganisationen eigentlich nicht mehr so politisch sind und ihrer zentralen Aufgabe irgendwie einer Politisierung der Arbeit drinnen Kasse nicht mehr wirklich nachkommen, dass wir uns heute damit beschäftigen wollen, wie es zu einer Repolitisierung zahlreicher Vorfeldorganisationen kommen kann, was wir dazu beitragen können und an die Mikros für euch werden das ausführen. Unter anderem die
Moni,
Dieter
und Axel. Ich habe da ein wunderschönes Zitat gefunden, was, glaube ich, irgendwie ein guter Einstieg ist in die Diskussion. Otto Leichter, einer der wirklich Großen unserer Partei, weil er nämlich schon, was wir im letzten Teil gehört haben, er ist 1949 kurz nach Österreich zurückgekehrt aus dem Exil und hat sich gleich wieder geschlichen, weil er gemeint hat, diese Partei ist ihm viel zu rechts geworden. Im 38er Jahr hat er ein Buch geschrieben, das sich nennt »Ein Staat stirbt«, wo er eben die Jahre 1934 bis 1938 behandelt und natürlich da auch das Rote Wien-Geschichte passieren lässt, aber genauso irgendwie das, was in der Partei passiert ist und spricht da drinnen von einem Massenaufgebot verschiedenartigster Organisationen, die alle Zweige des Arbeiterlebens, nicht nur den politischen Gestaltungswillen, sondern auch die Freizeitbeschäftigung zu erfassen und die Gesamtheit sozialistischen Kulturerbens einzugliedern, verstanden wissen will, spricht insbesondere von großen Kulturorganisationen, die ein ungeheures Reservoir für die Gewinnung der an dem eigentlich politischen Kampf nicht unmittelbar interessiert waren. Und kommt dann zur Schlussfolgerung, auf diesem Versuch, in alle Zweige des Lebens der Arbeitermassen einzudringen und jeden von ihnen mit sozialistischer Weltauffassung zu verklären, durch den Kampf gegen die kapitalistische Welt sinnvoll zu gestalten, beruht auch das Geheimnis des dauernden Massenerfolges der österreichischen Arbeiterinnenbewegung. Und wenn man es auf heute umlegt, keine politischen Vorfeldorganisationen, kein Massenerfolg mehr, weil zumindest nach meiner Definition fangen Wahlerfolge bei 50% und einer Stimme an und sicher nicht bei einem ersten Platz. Aber nehmen wir das einfach nur mal als Einstieg irgendwie in die Frage, wie kann man scheinbare, tatsächliche, ehemalige Vorfeldorganisationen wieder dazu bringen, dass sie der Kernaufgabe der Sozialdemokratie nachkommen, nämlich nicht nur im Hier und Jetzt das Leben der arbeitenden Menschen zu verbessern, sondern tatsächlich die Grundlage dafür, dass es den meisten arbeitenden Menschen auf dieser Welt noch immer beschissen gibt, endgültig in die Geschichtsbücher zu verbannen, sprich den Kapitalismus zu überwinden.
Also ich glaube, das Erfolgsrezept, wie man das tut, wie man das angeht, gibt es so nicht. Ja, das heißt, also man müsste sich da wirklich ganz speziell mit der einzelnen Vorfeldorganisation auseinandersetzen und schauen, welche Hebel man da ziehen müsste, um hier mehr Bewusstsein zu schaffen. Die Frage der Bewusstseinsschaffung ist überhaupt eine umfassende. Also ich glaube, das ist eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt, weil natürlich sämtliche bürgerlichen Medien alles dafür tun, dass man ja nicht dieses Bewusstsein irgendwie entwickelt. Also das geht ja darum, die Menschen dumm und arm zu halten. Das ist das Ziel der Bürgerlichen, so wie ich schon im, glaube ich, ersten Teil gesagt habe. Wir haben verflucht, nochmal dankbar zu sein, dass die Eliten dieses Staates die Geschicke auch lenken. Insofern ist es natürlich nicht gewollt, dass das passiert. Umso notwendiger ist es, dass es passiert. Und du hast es wunderbar zitiert von Otto Leichter. Alle Bereiche des Arbeiterlebens in alle Bereiche des Arbeiterlebens einzudringen. Das heißt, dieses Klassenbewusstsein, dieses Bewusstsein, wer wir sind und warum wir das sind, dass es politisches Interesse daran gibt, dass wir ja das bleiben, was wir sind, dieses Bewusstsein in die Köpfe der Menschen zu bringen. Und das ist eine Aufgabe, die kann kein Einzelner schaffen, das kann auch keine Partei schaffen. Das kann nur eine breite Bewegung sein, eine ganz breite Bewegung. Und dazu sind die Vorfeldunternehmensorganisationen in Wirklichkeit gedacht. Und auch dafür gibt es sie. Das ist ihr eigentlicher Zweck. Und jetzt können wir unseren Beitrag leisten, sie zu repolitisieren. Jetzt können wir sie einen Beitrag leisten, zu reideologisieren. Aber das Knopferl, das ich drücke, und das ist geschehen, das wird es nicht geben. Ja, das heißt, wir müssen eine Strategie entwickeln, um das anzugehen. Das können wir natürlich am besten von innen, das möchte ich auch dazu sagen. Also wenn wir Teil dieser Organisation sind, können wir unsere Ideen, unsere politischen Ansichten, unsere Ideologie auch einfließen lassen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Aber sonst wird es, also dadurch, dass es Interesse gibt, dass es nicht passiert, müssen wir diesen Interessen entgegenwirken.
Vielleicht müssen wir uns wirklich wieder mal bewegen, in Bewegung setzen, dass aus der Partei endlich statt der Klammer auf Parlaments, Klammer zu Sitzung wieder eine soziale Bewegung wird.
Ich möchte aber auch dazu sagen, es gibt Hoffnung. Ja? Also ich erinnere mich an eine Situation, wir hatten einen Arbeiterlieder-Singkreis in einer SPÖ-Sektion. Ja? Und dadurch, dass die Naturfreunde durchaus, sage ich mal, finanziell gut aufgestellt sind, haben wir uns die Naturfreunde als Partner geholt, um eben das zu organisieren. Und der damalige Naturfreunde-Vorsitzende hat gemeint, aber musst aufpassen, gell, unsere Leute, was die nicht, also nicht so arg, weil also das sind halt Wanderer und keine Parteigänger. Also ich kann euch sagen, die Naturfreunde waren die textsichersten von allen. Ja? Das heißt, also, die haben wirklich die Arbeiterlieder drauf gehabt, während manche Sektionsgenossen durchaus verzweifelt in ihren Liederbüchern gesucht haben, um den richtigen Text zu finden. Also es gibt durchaus Hoffnung, das Potenzial ist in den Organisationen durchaus noch vorhanden. Nicht überall, nicht immer. Man muss es aktivieren und man muss es ausbauen. Und das muss man vor allem bei denen auch neu schaffen, die dieses Bewusstsein eben noch gar nicht entwickelt haben.
Naturfreunde ist ein super Stichwort, wenn man da ein Beispiel einführt. Klar, gibt es dieses Wunderknopferl nicht irgendwie, und das hat es ja auch damals nicht gegeben irgendwie, sondern ich glaube, dass das Erfolgsgeheimnis hat darin bestanden, dass sie Vorfeldorganisation X im Bereich X mit den tatsächlichen Bedürfnissen, mit dem realen Leben der Menschen beschäftigt hat. Ja, die Naturfreunde sammeln gerade Material, also ich kann den Aufruf auch gern weitergeben, die Naturfreunde im dritten Bezirk in Wien sammeln gerade Material dazu, wo es auf Bergen und bei Berghütten irgendwie politische Ereignisse gegeben hat, die mit der Arbeiterinnenbewegung in Verbindung standen sind, weil sie nämlich einen Tourenführer herausgeben wollen, wo quasi politische Routen zum Wandern und Bergsteigen drinnen sind. Sehr spannend. Ja, das kann jetzt zum Beispiel sowas sein wie das, was es seit ein paar Jahren gibt, wo sich ja Naturfreunde dabei sind, aber wenn es offiziell wer anderer organisiert, es gibt ja seit mittlerweile, glaube ich, 15 Jahre oder 20 Jahre jedes Jahr diese Gedenkwanderung durch diesen ganz kleinen Zipfelstaatsgrenze, den Salzburg mit Italien hat, was eine Fluchtroute von Juden und Jüdinnen nach dem 45er Jahr war, wie sie nicht hätten ausreisen dürfen wegen die Alliierten und eben darüber über die Berge nach Italien geflüchtet sind, von wo sie nach Israel irgendwie gekommen sind.
Nur um und Italien?
Ja, das sind ein paar Kilometer, das sind 3 oder 4 Kilometer.
Okay, ich bin in Geografie nie gut gewesen.
Ja, zwischen Kärnten und Osttirol sind es okay, ein paar Kilometer.
Passt.
Mikro. Also da gibt es keine Straße und nichts, das ist wirklich, das sind wirklich nur Steinerhaufen, wo du nur zu Fuß. Ich glaube, du kommst noch nicht einmal mit dem Mountainbike drüber irgendwie. Also ich glaube echt nur zu Fuß irgendwie. Ja. Das ist zum Beispiel so ein praktisches Beispiel, glaube ich, wo man an der Lebensrealität, wenn die Menschen einen Routenführer haben, wo sie politische Ereignisse entlang der Route, die sie an ihrem Wochenende abwandern, irgendwie, dann ist das ein Stück weit Repolitisierung. Genauso kann man natürlich wenn man da halt schon des Öfteren war, anhand von Fußball kann man natürlich auch repolitisieren irgendwie. Ich denke zum Beispiel jetzt, dass zum Beispiel beim zweiten Österreich-Spiel bei der EM haben sie ja die Identitären mit einem von ihren grausigen Transparente eingeschummelt irgendwie unter die Fans im Berliner Olympiastadion hast, glaube ich, irgendwie. Und als Reaktion darauf irgendwie als ein rassistisches, sonst quasi Defend Europe, bla bla bla. Das ist dieses diese Forderung von ihnen, die traditionell mit dem Begriff Remigration verbunden wird, haben dann linke Fans ein antirassistisches Transparent im Stadion mitgehabt. Mhm. Oder zum Beispiel bei Borussia Dortmund, die gibt es zu einer der Vereine, die ich sehr gerne mag, protestiert gerade die linke Fanszene massiv gegen einen neuen Sponsorvertrag, weil der neueste, größere Sponsor von der Borussia leider Rheinmetall ist, irgendwie einer der größten Kriegsprofiteure momentan, die momentan eine riesen neue Rüstungsfabrik in Ungarn bauen, die nur für die Ukraine produzieren wird. Also man kann sich vorstellen, wenn die jetzt eine Fabrik zum Bauen anfangen, was die Pläne sind, wie lange der Krieg dauern soll von imperialistischer Seite.
Ja, aber das führt uns wieder zurück zu der Idee, der Zweck und Sinn von solchen Nebenorganisationen. Also es ist ja viel gewonnen, wenn wir sie repolitisieren, aber zu welchem Zweck wir sie repolitisieren, haben wir eigentlich noch gar nicht diskutiert. Also warum ist es denn notwendig? Ja, weil eine Partei alleine dieses Bewusstsein nicht schaffen kann, weil ich die Vorfälle und Nebenorganisationen brauche, ja, denke ich mir.
Das Stichwort, danke dafür natürlich. Der Punkt ist schon der, dass die Vereine wahrscheinlich, wenn wir sie nicht repolitisieren können, nicht nur, dass wir den Zugang zu den Menschen verlieren, weil die Vereine auch sozusagen an Bedeutung verlieren. Und jetzt das viel zitierte Beispiel AWÖ und ÖMTC oder so, nicht, dass die bürgerlichen Clubs da wesentlich stärker unterwegs sind. Also da brauche ich den AWÖ nicht, um rein die Frage des Wiederherstellen meines Fahrzeugs, das eine Panne hat. Ja, da kann ich tatsächlich irgendeinen nehmen. Wenn es aber darum geht, neue Verkehrskonzepte zu entwickeln, die für die Allgemeinheit sind, die sozusagen den Menschen in den Mittelpunkt der Mobilität stellt, inklusive der Unterstützung der Radfahrer, was auch immer, dann ist da aber notwendig. Nicht? Und dort muss man die Leute auch abholen. Deswegen wird es ganz wichtig sein, dass man tatsächlich eine Repolitisierung vornimmt. Und das war ja sozusagen nicht nur bei der Gründung dieser vielen Vereine in den vielen Lebensbereichen so, dass man gesagt hat, man muss den Menschen dort Zugang sozusagen zu einer besseren Welt bieten, sondern man will auch eine bessere Welt gestalten mit den Menschen. Das heißt wiederum, dass ich sozusagen Ideen entwickeln muss, wie soll meine Welt, wie soll die Zukunft für die Menschen ausschauen. Nicht? Und ich darf da auch zitieren, weil der Axel hat das auch zitiert.
Zitieren ist super.
Am Anfang, genau. Und natürlich war Arbeitersport und die ganzen Zugänge zu den normal bürgerlichen Tätigkeiten waren natürlich schlussendlich dann eine Massenbewegung. Und da hat zum Beispiel Jacques Hanna gesagt, dass der Sport Ausdruck der idealen Leidenschaft eines starken Proletariergeschlechts ist, mutig und diszipliniert der Kämpfer der Revolution und des Sozialismus zu erziehen. Und der Sekretär des ASKÖ sprach davon, dass die Erziehung eines geistig und physisch kampffähigen Proletariats, das imstande ist, die politische und wirtschaftliche kulturelle Reaktion und den Kapitalismus zu überwinden, ja, ist.
Das ist schon das Zitat.
Schönes Zitat, genau, weil es darum geht, sagen Sie, die Leute mitzunehmen in eine Welt oder in eine Gesellschaft, die wir so gar nicht mitkriegen. Nicht? Weil das, was uns vorgesetzt wird von der Schule bis zu den Unis hinauf, ist halt das, was Kapitalismus und das Kapital uns erklärt, wie die Welt zu sein hat. Nicht? Und ich glaube, durch die Vorfindungen ist es möglich, auch ein Gegenkonstrukt für die Menschen anzubieten und auch darzustellen und die natürlich auch dann mitzunehmen.
Ich finde das Zitat total spannend, nämlich geistig und, oder wie heißt das?
Geistig und physisch
kampffähig. Geistig und physisch kampffähig.
Genau.
Das ist nämlich ein wesentlicher Punkt, ja? Weil von der geistigen Kampffähigkeit oder Wehrfähigkeit, das kann man sich noch leichter in unseren heutigen Zeiten vorstellen. Das ist vor allem Bildung natürlich, ja, Aufklärung, ja. Das ist Bewusstseinsschaffung. Aber physische Kampffähigkeit, da haben vielleicht manche jetzt so ein bisschen an Schrecken gekriegt, ja, weil das natürlich ein bisschen nach körperlicher Auseinandersetzung auch riecht. Also das heißt auch wirklich physischen Kampf. Aber wer sagt denn, dass das nicht auch immer irgendwann einmal notwendig werden wird? Und wir sehen ja die Tendenzen, in welche viele europäische Staaten schlittern. Da geht es nicht Richtung Humanismus, da geht es nicht Richtung egalitäres Menschenbild. Da geht es in Richtung Rechtsextremismus, da geht es in Richtung Konservativismus, da geht es in Richtung Reaktion, das ist ja auch in dem Zitat erwähnt. Und um die Demokratie zu verteidigen und ein faires, gerechtes, solidarisches Gesellschaftsmodell umzusetzen, kann durchaus auch das bedürfen. Also das heißt nicht, dass es die Zielsetzung ist, aber man muss gewappnet sein dafür. Und das, glaube ich, bringt das Zitat sehr schön zum Ausdruck, dass man gewappnet sein muss für Eventualitäten und um eine faire, gerechte und solidarische Gesellschaft auch in Umsetzung zu bringen. Und da leisten Vorfeld, oder da müssen Vorfeld- und Nebenorganisationen wertvolle Arbeit leisten. Dafür sind sie da, dafür sind sie geschaffen. Auch wenn es vielleicht nicht der ursprüngliche Gründungszweck war, weil wir haben im ersten Teil schon gesprochen, das war der Ausschluss der bürgerlichen, also die
proletarische Anlass. Ausbildung.
Der Anlass, das ist schön formuliert, genau der Anlass. Aber der Zweck geht in diese Richtung.
Ich würde sogar beinhart sagen, eine Vorfeldorganisation, die nicht politisch ist, bringt uns nichts irgendwie. Du hast gut viele Beispiele gebracht. Ich tue es ein bisschen abstrakter formulieren. Wir erleben gerade, wie die Welt in Bach runtergeht. Wir befinden uns in der tiefsten Krise des Systems seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest für uns Menschen, die in Europa gelebt haben, dass es in andere Länder auch teilweise lang beschissen war. Ich denke jetzt an Hunger und so weiter und so fort, was es bei uns nie gegeben hat. Das ist einfach die tiefste Krise dieses Systems, in dem wir uns befinden. Das alltägliche Leben der Menschen wird immer beschissener und beschissener. Also der breiten Masse. Ich rede jetzt nicht von den paar Superreichen, sondern ich rede von den 99%, die hackeln müssen, das Leben kennen irgendwie. Also braucht man offensichtlich eine Organisation, die dazu imstand ist, irgendwie das, wie Karl Marx Gewerkschaften diskutiert hat, nämlich als Preisfechter der Arbeit, sprich also die Verbesserung der alltäglichen Lebenssituation und gleichzeitig Schulden des Sozialismus sind, sprich die Menschen dazu befähigt, eine neue Gesellschaft aufzubauen.
Genau, das ist
der Punkt. Muss das Endziel sein, weil wir ja schließlich, wir wollen eine Welt irgendwie, wo es nicht mehr darum geht, dass wir darum kämpfen müssen, dass irgendwer nicht verhungert oder an einer Außengrenze verreckt oder eine Frau zu Tode vergewaltigt wird oder was auch immer irgendwie, sondern wir wollen eine Welt, wo das überhaupt nicht mehr passiert, sondern wo man als Mensch wirklich Mensch sein kann. Mit allem, was dazugehört.
Und weil das sozusagen eine Vorfeldung ist, witzigerweise ist es eh gut, dass das passiert. Voriges Jahr war das also gar nicht jetzt so zeitnahe, ein Bericht in Österreich in Ö1 gehört, in einer der Journale, wo es darum gegangen ist, dass im 14., 15., 16. Bezirk in die Richtung verortet, sie eine Bürgerinitiative gefunden hat, die gemeinschaftlich einkauft, Bioprodukte, und in einem so großen Umfang, dass man die dann sozusagen billiger abgeben kann, um auch jene, die nicht so viel Einkommen haben, sozusagen den Zugang zu diesen Bioprodukten und das, was damit verbunden ist, zu ermöglichen. Nicht? Also die Idee sozusagen, da kommen die Leute selber drauf, sozusagen. Nicht? Also die Idee ist ja nicht tot. Ja? Man muss sie sozusagen nur mit Leben erfüllen und das im großen Umfang, in allen Lebensbereichen, wo ist ja der ursprüngliche Zweck.
Und so schließt sich der Kreis wieder. Ne?
Ganz genau.
Alle Bereiche des Arbeiterlebens einzudringen.
Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, diese Idee, dass man kollektiv im Hier und Jetzt was verbessert, an seinem eigenen Leben und an dem Leben von den Menschen, mit denen man so eine Initiative zusammen begründet, ist es das mit der ganz großen Idee zu verbinden, dass wir das für alle Menschen wollen. Wir wollen, dass sie alle Menschen gesund und leistbar ernähren können, irgendwie. Zum Beispiel, um bei deinem Beispiel zu bleiben.
Genau.
Wir wollen, dass niemand an dieser fucking Klimakatastrophe, die wir gerade erleben, irgendwie verreckt. Egal, ob die Menschen an Stränden leben oder ob so wie im Wiener Becken sein wird, wo es jetzt schon merkbar ist, dass der Grundwasserspiegel von Jahr zu Jahr sinkt, außer heuer, weil es einmal ausnahmsweise viel geregnet hat, dass da einfach nichts mehr wachsen wird irgendwie. Wir werden da nie mehr leben können, weil es trocken ist und nichts mehr zum Fressen gibt irgendwie. Wir werden genauso zu Klimaflüchtlingen werden und so weiter und so fort. Aber dass man einfach, das ist die Aufgabe des politischen Teils von solchen Organisationen, dass man das für alle Menschen will, auf der ganzen Welt, überall, grenzenlos, solidarisch.
Und in neuen Bereichen ihres Daseins.
In allen Bereichen. Von den Kinderfreunden bis zum Pensionistenverband.
Von der Wiege bis zur Bahre, im Sport, in der Kultur und allen anderen möglichen Freizeitbeschäftigungen, die irgendwem einfallen.
Und in der Arbeitswelt.
Ja, das ist ja sowieso der Kern. Ohne Vergesellschaftung der Produktionsmittel wird sich das sowieso nicht abspielen.
Ein fataler Fehler, wenn wir das wieder dran den denken. Zug abwerfen.
Absolut. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wir haben in dieser Podcast-Serie über Vorfeldorganisationen probiert, deren Aufgaben zu schildern, unsere Vorstellungen, warum diese wieder repolitisiert gehören und wozu sie eigentlich dienen sollen, nämlich zum Aufbau einer besseren Welt. Natürlich war das, wie immer in unserem Podcast, sind das erste Ideen, sind das erste Ansätze, wie das funktionieren kann. Wir sind total gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Kommentiert es auf unserer Website auf widerstand.at oder per Mail an kontakte@widerstand.at oder quatscht uns auf einer Demo oder bei irgendeiner politischen Diskussion oder bei einer politischen Veranstaltung an, was ihr euch dazu denkt, was ihr für Ideen habt. Irgendwie, wir waren total gespannt und wenn es unsere Kräfte zulassen, dann waren wir sicher bei der einen oder anderen Initiative dabei, obwohl eh viele von uns schon bei diversen Dingen irgendwie dabei sind, irgendwie, aber wenn man wirklich will, dass die Welt nicht so bleibt, wie sie ist und sie ist beschissen, dann führt einfach kein Weg dran vorbei, dass wir uns noch mehr engagieren irgendwie. Realität ist, ihr findet unsere Podcasts nicht nur auf unserer Website, sondern auf alle sogenannten Podcatcher, auf unsere Social Media. Wir freuen uns besonders, wenn's das von dort weiter verbreitet irgendwie, weil wir tatsächlich davon überzeugt sind, dass sie die Welt ändern müssen, dass sie die Welt ändern muss und dass wir unseren Beitrag dazu leisten müssen. Und deswegen sagen wir es auch auf jeder Demo, bei jeder politischen Diskussion, gegen alles das, was uns das Kapital momentan antun will, hilft nur eins. Auf Widerstand!
Völker hört! Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.